NDR Info. Echo des Tages.
Es ist eines der Themen heute, der Rückblick auf die Zeit seit diesem so oft zitierten Satz.
Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Ein Jahr ist es her, dass Bundeskanzlerin Merkel mit diesen Worten ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik verteidigte. Wie sieht die politische Bilanz ein Jahr danach aus? Das ist auch Thema unseres Pro- und Contra-Kommentares heute. Die weiteren Themen: Bundeswehr und Polizei üben für gemeinsamen Einsatz im Inneren. Bundesjustizminister verschärft Auskunftspflicht für Mütter von sogenannten Kuckuckskindern. Aktionsbündnis reicht Massenklage gegen CETA ein. Arbeitslosenzahlen lagen im August auf Rekordtief. Russland blockiert UN-Resolution gegen Giftgaseinsatz in Syrien. Donald Trump vor Außenpolitikrede zu Besuch in Mexiko. Spaniens Parlament stimmt über Minderheitsregierung ab. Entscheidende Abstimmung im Amtsenthebungsverfahren gegen Brasiliens Präsidentin und Bastian Schweinsteiger verabschiedet sich gegen Finnland aus der Nationalmannschaft. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Heckmann. Ein Jahr, wie gesagt, ist es her, dass Bundeskanzlerin Merkel erstmals mit ihrem legendären Satz die Flüchtlingspolitik verteidigt hat. Und auch heute hält Merkel an ihrer Aussage fest: Wir schaffen das. Sie habe nie gesagt, dass es leicht werde, hatte sie vor ein paar Wochen bei ihrer Sommerpressekonferenz hinzugefügt. Doch die Kanzlerin und CDU-Chefin räumt auch Fehler ein. Schon 2004 und 2005, sagt sie, seien viele Flüchtlinge gekommen und Deutschland habe es den Staaten an den EU-Außengrenzen überlassen, damit umzugehen. Kritik kam am heutigen Jahrestag auch vom Vizeregierungschef. Gabriel bekräftigte seinen Vorwurf, die Union habe zu wenig für die Integration der Flüchtlinge getan. Aus Berlin, Jörg Seißelberg.
Wie die Kanzlerin, so der Vizekanzler. Ein Jahr nach Wir schaffen das räumt nicht nur Angela Merkel Versäumnisse ein. Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel sagt rückblickend zur Diskussion über den richtigen Kurs in der Flüchtlingspolitik im Interview mit NDR Info:
Wir haben alle miteinander einen Fehler gemacht. Damit beziehe ich uns ein.
Den Fehler, so Gabriel, auch in der Koalition darüber gestritten zu haben, ob Merkel mit ihrer Linie das Asylpaket kennt, keine Obergrenze recht habe, oder Horst Seehofer mit seiner Position, Deutschland braucht eine Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen.
Wir haben damals eine ganz aufgeheizte Debatte über diese beiden Sätze geführt, statt klug genug zu sein, zu sagen: Natürlich sind beide Sätze richtig. Und jetzt lasst uns mal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir integrieren können. Und dann kann Deutschland viel mehr, als Herr Seehofer geglaubt hat.
In diesem Zusammenhang beharrt Gabriel auf seinem Vorwurf Richtung Union, bei der Integration der Flüchtlinge sei durch das Zögern der Koalitionspartner zu viel Zeit verloren worden.
Die CDU-CSU hat das Motto ausgegeben damals mit Angela Merkel: Wir schaffen das. Und wir haben gesagt: Das ist ein schönes Motto, aber vor allen Dingen müssen wir mal, wir machen das, zeigen. Denn es nützt ja nichts, 1 Million Flüchtlinge ins Land zu lassen, aber nicht die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sie hier vernünftig integriert werden können. Und da mussten wir, ein bisschen lax gesagt, die Union immer zum Jagen tragen.
Als Beispiel nennt Gabriel unter anderem die monatelangen Auseinandersetzungen um mehr Geld für die Kommunen oder die Inhalte des Integrationsgesetzes. Die Kanzlerin selbst hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung eingeräumt, Deutschland habe das Flüchtlingsproblem zu lange ignoriert und in Europa Länder wie Spanien und andere an den Außengrenzen alleine gelassen. Auch Kanzleramtsminister Peter Altmaier gestand im ARD/ZDF-Morgenmagazin ein:
Wir hätten vielleicht schon in den Jahren 2008 bis 2015 dafür sorgen müssen, dass die europäische Außengrenzsicherung besser vorankommt.
Das ändere aber nichts daran, so Altmaier, dass die Gesamtbilanz nach ein Jahr Wir schaffen das positiv sei.
Insgesamt glaube ich aber, dass in den großen Linien sich zeigt, dass es uns gelungen ist, den Flüchtlingszustrom zu verringern, deutlich zu verringern, dass es gelungen ist, die Menschen hier aufzunehmen, unterzubringen, dass wir niemanden in Deutschland etwas wegnehmen mussten dafür und dass wir jetzt dabei sind, die große Aufgabe der Integration zu bewältigen.
Die Linke nimmt die selbstkritischen Töne aus der Regierung zur Kenntnis. Dies aber, so Fraktionschefin Wagenknecht, könne die Folgen der politischen Fehler nicht wettmachen.
Wenn man sagt, wir schaffen das, dann muss man ein Konzept haben, wie man es schafft. Aber wenn man eigentlich davon ausgeht, andere sollen es schaffen, nämlich die Städte und Gemeinden, die ehrenamtlichen Helfer. Und wenn dann im Grunde die Menschen die Folgen dieser Politik ausbaden müssen, dann ist das eben eigentlich nur unverantwortlich.
Auch Grünen-Parteivorsitzende Peter bewertet mit Blick auf die Merkel-Selbstkritik:
Die Einsicht, dass sie zu spät und nicht umfassend gehandelt hat, als Kanzlerin bzw. als gesamte Bundesregierung, als traurig und schwierig.
Der größte Fehler Merkels sei gewesen, so die Grünen-Chefin, dass die Kanzlerin das Thema Integration zu spät angepackt habe.
Wir schaffen das. Über diesen Satz der Bundeskanzlerin gehen die Einschätzungen auch heute ein Jahr danach auseinander. Das zeigen Thorsten Huhn und Anna Engelke in ihrem Pro- und Contra-Kommentar. Anna Engelke findet, die Kanzlerin hat mit ihrer Einschätzung recht.
Natürlich schaffen wir das. Wer sonst, wenn nicht wir? Wir sind ein reiches Land. Wir können es uns leisten, die über 1 Million Geflüchteten aufzunehmen und sie zu integrieren. Was wäre denn vor einem Jahr die Alternative gewesen, als der ungarische Präsident Orbán tausende Flüchtlinge an der österreichischen Grenze abgeladen hat? Die Grenzen dicht machen? Mit Gewalt etwa? Was für eine schlimme Vorstellung für die Geflüchteten und auch für uns. Nach Euro- und Griechenland-Krise galten wir doch sowieso schon überall als die harten, herzlosen Deutschen. Und jetzt haben wir alle überrascht. Vielleicht am meisten uns selbst. Denn wir haben bewiesen, wir sind ein Land mit sehr vielen hilfsbereiten Menschen. Mehr als 10% aller Deutschen, 8 Millionen, engagieren sich auf die eine oder andere Weise für Flüchtlinge. Das ist beeindruckend. Was sind da im Vergleich schon 25.000 AfD-Mitglieder? Keine Frage, die Flüchtlingsentscheidung von Kanzlerin Merkel hat der AfD die zweite Luft verschafft. Aber so ist das eben in einer Demokratie. Wenn einem was nicht passt, kann man seinen Unmut per Wahlzettel kundtun. Mir jedoch passt der Weg, den Angela Merkel vor einem Jahr eingeschlagen hat. Ich mag auch das Zupackende, das Optimistische an dem Satz, wir schaffen das. Wer, wenn nicht wir?
Anna Engelke kommentierte. Thorsten Huhn teilt in seinem Kommentar die Skepsis von Merkels Kritikern.
Wir schaffen das. Klar kann man das sagen. Irgendwie schafft man ja alles. Aber zu welchen Kosten? Der bitterste Preis, den wir aus meiner Sicht dafür zahlen müssen, ist das Erstarken der Rechten, also vor allem der AfD, die besonders in Ostdeutschland zu einer starken Kraft geworden ist. Dass eine so destruktive, hassverbreitende Partei in Deutschland so stark werden kann, ist schlimm. Merkel ist dafür mitverantwortlich. Die hohe Zahl der Zuwanderer, mehr als 1 Million im vergangenen Jahr, überfordert offensichtlich viele Menschen und treibt sie zu den Rechten. Man darf die Menschen nicht überfordern. Genau das aber hat die Bundeskanzlerin mit dem Öffnen der Tore gemacht. Die Integration der Zuwanderer ist eine äußerst schwere Aufgabe. Es zeigt sich schon jetzt, wie schwierig es ist, ausreichend Deutschkurse zu organisieren und die Flüchtlinge an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Was passiert mit den Menschen, die es nicht schaffen, ausreichend Deutsch zu lernen und dann auch keine Arbeit finden? Die Integration könnte auch scheitern, weil manche der Neuankömmlinge mit unserem offenen westlichen Lebensstil ihre Probleme haben. Die Bundeskanzlerin hätte unserem Land eine Menge Probleme erspart, wenn sie für eine kontrollierte, begrenzte Zuwanderung gesorgt hätte. Wahrscheinlich schaffen wir es trotzdem, aber der Preis dafür ist hoch.
Soweit der Kommentar von Thorsten Huhn. Trotz aller Vorbehalte von SPD und Opposition werden Bundeswehr und Polizei im Februar für einen gemeinsamen Antiterroreinsatz im Inland üben. Darauf verständigten sich Bundesinnenminister de Maizière und Verteidigungsministerin von der Leyen heute mit den Innenministern der Länder. Die Übung soll in 4 Bundesländern stattfinden. Frank Eichmann.
Es bleibt dabei, in Friedenszeiten und ohne große Katastrophen sorgt die Polizei für Ordnung und Sicherheit, die Bundeswehr bleibt in der Kaserne. Aber was, fragte heute Bundesinnenminister Thomas de Maizière, wenn eine neue große Gefahr droht?
Komplizierte, über Tage andauernde, schwierige Terrorlagen. Und für diesen Fall wollen wir eine gemeinsame Übung durchführen, damit die Zusammenarbeit zwischen den Ländern, zwischen den Polizeien der Länder und der Bundespolizei und dann die Einbeziehung der Bundeswehr geübt wird.
So wurde es heute definitiv verabredet zwischen de Maizière, seiner Kollegin von der Leyen aus dem Verteidigungsministerium und mehreren Innenministern der Länder. Hier Ralf Jäger, SPD-Innenminister in Nordrhein-Westfalen.
Wir wollen etwas üben lassen, von dem wir ausgehen und hoffen, dass es nie eintreten wird.
Was aber könnte die Bundeswehr tatsächlich aufbieten, wenn mehrere Bundesländer gleichzeitig Terroranschläge bewältigen müssen?
Zum Beispiel Transportkapazitäten, Aufklärungskapazitäten, Versorgungsmöglichkeiten, Feldjägertätigkeiten, was Ordnung von Räumen angeht, verkehrslenkende Maßnahmen.
So der Bundesinnenminister, während seine Kollegin von der Leyen nicht konkreter werden wollte. Schließlich soll jeder Eindruck vermieden werden, die Bundeswehr bereite sich aktiv vor und entscheide im Fall des Falles selbst, wann, wo und wie sie tätig wird. Stattdessen gelte ohne Wenn und Aber das Grundgesetz, nur Amtshilfe werde die Bundeswehr der Polizei von Bund und Ländern leisten. Wie und womit genau? Ursula von der Leyen.
Das entscheidet ausschließlich die Polizei. Das ist mir ganz wichtig, dass wir nicht einen Katalog herstellen, sondern dass die Polizei darüber entscheidet, welche Hilfe sie braucht.
Zur geplanten gemeinsamen Bundeswehr-Polizeiübung gab es heute diese Entscheidung.
Dass 4 Bundesländer und der Bund eine solche Übung durchführen. Wir glauben, dass die Vorbereitung bis Februar abgeschlossen werden kann, sodass dann im Februar eine solche Rahmenübung stattfinden kann.
Eines wird im Februar nicht passieren, dass Bundeswehrpanzer ausrücken oder Feldjäger den Straßenverkehr regeln. Es geht gar nicht um den praktischen Teil der Hilfe, sagt Innenminister de Maizière.
Sondern um die Frage, wie wird es angefordert? Wer entscheidet dann eigentlich, ob es in dem Land A oder B dringlicher ist, eine Transportkapazität zur Verfügung zu stellen? Wie sind die Führungsstrukturen? Wie sind die Funkverbindungen? Das alles muss geübt werden.
Glücklicherweise, freute sich heute NRW-Innenminister Jäger, sind größere länderübergreifende Terrorgefahren noch blanke Theorie. Jägers Empfehlung.
Ganz unaufgeregt und unideologisch sollten wir uns diesem Problem, diesem Szenario nähern, damit Kommunikation und Zusammenarbeit, wenn es wirklich ernst wird, tatsächlich dann auch funktioniert.
Soweit der Bericht aus Berlin. Ist mein Kind wirklich von mir? Manche Männer fragen sich das zurecht. Die Bundesregierung will die Auskunftspflicht von Müttern sogenannter Kuckuckskinder nun erweitern, vor allem bei Sorgerechtsstreitigkeiten mit den Scheinvätern. Das Kabinett segnete heute den Plan des Bundesjustizministers ab. Dagmar Peppi.
Nein, er wisse auch nicht, wie viele Kuckuckskinder es in Deutschland eigentlich gäbe, gibt Justizminister Heiko Maas unumwunden zu. Schätzungen über die Zahl fallen höchst unterschiedlich aus. Auf die Frage, warum die Bundesregierung trotzdem eingreift und eine Auskunftspflicht für Mütter beschließt, mit welchen Partnern sie während der Empfängniszeit ihres Kindes Geschlechtsverkehr hatten, liefert der Justizminister folgende Begründung. Weil es in der Sache unterschiedliche Urteile gibt vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht.
Der Bundesgerichtshof hatte vorher einen Auskunftsanspruch des Vaters gegenüber der Mutter nach dem leiblichen Vater festgestellt. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es für diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes einer eigenen Rechtsgrundlage bedarf. Diese schaffen wir nun.
Die Mütter dürfen dem Scheinvater die Auskunft über den tatsächlichen leiblichen Vater ihres Kindes nur verweigern, wenn dafür schwerwiegende Gründe vorliegen.
Und es wird im Einzelfall zu entscheiden sein, und zwar von dem jeweiligen Richter, ob es gegenüber der Mutter zumutbar ist, einen Auskunftsanspruch von ihr festzustellen.
Der Gesetzentwurf werde für mehr Rechtssicherheit beim Scheinvaterregress, also bei Rückforderungen von Unterhaltszahlungen, sorgen, unterstreicht der SPD-Politiker.
Wir begrenzen den Regressanspruch allerdings auf 2 Jahre, weil wir der Auffassung sind, dass nicht das ganze Familienleben in längeren Zeitraum finanziell aufgerollt und abgewickelt werden kann.
Voraussetzung für den Auskunftsanspruch des Scheinvaters bleibt, dass dieser Mann zuvor die Vaterschaft für das mutmaßliche Kuckuckskind angefochten hat. Dafür gibt es bereits gesetzliche Regelungen, an denen der neue Gesetzentwurf der Bundesregierung nichts ändert. Die Rechtsexpertin der Grünen Bundestagsfraktion Katja Koll kritisiert den gesetzlichen Auskunftsanspruch für Scheinväter über die Sexpartner der Kindsmutter scharf. Das greife tief in die Persönlichkeitsrechte dieser Frauen ein, so Koll. Ihre Forderung, der Auskunftsanspruch müsse die Ausnahme bleiben. Justizminister Heiko Maas brachte heute noch einen Gesetzentwurf durch das Kabinett. Die Bundesregierung lockert das Verbot von Ton- und Filmaufnahmen in Gerichtssälen, das seit 1964 besteht. Ein solches generelles Verbot sei nicht mehr zeitgemäß, findet Maas.
In Zukunft wird es möglich sein, dass die Urteile von obersten Bundesgerichten übertragen werden können in Ton und Bild.
Für das Bundesverfassungsgericht gab es bereits seit 1998 eine solche Ausnahmeregelung. Nun können der Bundesgerichtshof, das Bundessozialgericht, das Bundesverwaltungsgericht folgen. Ob ein Urteil in den Medien übertragen werden darf, entscheidet das jeweilige Gericht. Außerdem können zukünftig alle Gerichte in Deutschland entscheiden, dass eine Verhandlung in einen zusätzlichen Raum übertragen wird. Beispielsweise, um mehr Journalisten eine Berichterstattung zu ermöglichen. Eine Lehre aus dem NSU-Prozess, sagt der Justizminister. Dort überstieg die Nachfrage häufig die Zahl der Sitzplätze im Gerichtssaal.
125.047 Vollmachten. Noch nie haben so viele Menschen gemeinsam in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht wie diesmal gegen CETA, das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada. Initiiert hatte die Massenklage der Verein Mehr Demokratie zusammen mit den Organisationen Foodwatch und Campact. Aus Karlsruhe, Philipp Rayon.
Das Ziel der CETA-Gegner ist klar. Sie wollen das Abkommen stoppen. Dabei ist es eigentlich vollkommen egal, ob eine Person oder 125.000 Menschen eine Verfassungsbeschwerde mittragen. Aber mit der groß angelegten Übergabeaktion ging es den Aktivisten ohnehin vor allem um die Signalwirkung, wie der Vorstand des Vereins Mehr Demokratie, Roland Huber, sagt.
Die Politik weiß jetzt, dass hier diese Verfassungsbeschwerde anhängig ist. Und ich hoffe, dass zumindest die einstweilige Inkraftsetzung des Vertrages dadurch verhindert wird.
Das Politische dürfte den Verfassungsrichtern jedoch gleich sein. Sie interessiert vor allem, ob CETA mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aus Sicht der Autoren der Verfassungsbeschwerde ist CETA das nicht. Da wäre zunächst der laut Abkommen geplante gemischte CETA-Ausschuss, der einseitig Verfahrensvorschriften erlassen kann. Denen müssten sich die Vertragsstaaten dann unterwerfen. Deutsche Parlamente, so die Befürchtung, wären dann außen vor. Außerdem sehen die CETA-Gegner eine Gefahr durch die Investitionsgerichte. Vor denen sollen kanadische Unternehmen Staaten verklagen können. Zuletzt sehen die CETA-Gegner auch das Vorsorgeprinzip gefährdet. Was das Vorsorgeprinzip ist, erklärt noch einmal Roland Huber vom Verein Mehr Demokratie.
Vorsorgeprinzip bedeutet, dass der, der ein Produkt auf den Markt bringen will, nachweisen muss, dass es nicht schädlich ist. In den USA oder gerade im nordamerikanischen Raum ist es andersrum. Da kann man erstmal alles auf den Markt bringen und dann danach muss bewiesen werden, dass es schädlich ist.
Neben der Verfassungsbeschwerde wurde auch ein Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt. Damit wollen sich die Organisatoren gegen die vorläufige Anwendung des Abkommens wehren. Die würde nämlich bedeuten, dass CETA in jedem Fall so lange gilt, bis es in allen Ländern ratifiziert wurde. Und das kann Jahre dauern.
Trotz der wachsenden Erwerbslosigkeit von Flüchtlingen und der Sommerpause bleibt die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf Rekordtief. Die Bundesagentur für Arbeit registrierte die niedrigste August-Arbeitslosigkeit seit 25 Jahren. Klaus Baufo mit Zahlen aus Nürnberg.
In guter Verfassung präsentiert sich der deutsche Arbeitsmarkt auch im August. Ferienbedingt stieg die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen allerdings um 23.000 auf jetzt 2.684.000. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,1%. Rechnet man aber den rein saisonalen Einfluss aus der Statistik heraus, so ist die Arbeitslosigkeit weiter gesunken und zwar seit Juli um geschätzte 7.000. Unterdessen ging das Jobwachstum unvermindert weiter. Frank-Jürgen Weise, Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit.
Die Beschäftigung hat in allen Bundesländern und in fast allen Branchen zugenommen. Besonders stark gewachsen Beschäftigung im Bereich Pflege, Soziales, wirtschaftliche Dienstleistungen und Handel.
Mit beeinflusst sind die guten Zahlen auch von der aktiven Arbeitsmarktpolitik, der Arbeitsagenturen und Jobcenter. Im Vergleich zum Vorjahr werden wieder deutlich mehr Menschen in Trainings- und Qualifizierungskurse geschickt oder in geförderte Beschäftigung vermittelt, darunter auch Flüchtlinge.
Russland hat Zweifel an einem UN-Bericht angemeldet, in dem der syrischen Führung der Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten vorgeworfen wird. Nach Bekanntwerden des Berichts hatten sich neben Deutschland auch die UN-Vetomächte Frankreich, Großbritannien und die USA für eine entschiedene Reaktion des UN-Sicherheitsrates ausgesprochen. Doch dessen Sitzung in der vergangenen Nacht blieb ohne Ergebnis, berichtet Georg Schwarte.
Chlorin kann reinigen, es kann töten. Der syrische UN-Botschafter Bashar al-Jafari hatte seine ganz eigene Sicht auf die Substanz.
Chlorin, you can buy it from any supermarket here.
Chlorin, das kann man hier in den USA in jedem Supermarkt kaufen. Sie reinigen damit ihre Kleidung. Jede Reinigung verwendet Chlorin.
In any laundry you will find Chlorin,
sagt der syrische UN-Botschafter. Dass Chlorgas töten kann, sagt er nicht. Eingeatmet in höheren Konzentrationen bewirkt es ein Lungenödem. Die Lunge füllt sich mit Körperwasser, man erstickt, langsam und qualvoll. So wie die Menschen im nordsyrischen Ort Talmenes am 21. April 2014 und in Sarmin am 16. März 2015.
In the case of Talmenes, 21st of April 2014 and Sarmin, 16th of March 2015, the panel concluded that Syrian Arab armed forces, and in particular the Air Force, were responsible for the attack which released toxic substances.
Virginia Gamba, die Chefin des vom Sicherheitsrat eingesetzten Untersuchungsteams, sagt, es gebe keine Zweifel, eindeutig die Beweise, dass Assads Luftwaffe in beiden Fällen für die Giftgasangriffe verantwortlich war. Keiner der UN-Botschafter konnte sagen, er wusste nicht, was damals in Sarmin geschehen war. Im April 2015, einen Monat nach dem Giftgasangriff auf das Dorf, saß der Arzt Mohamed Tenari im UN-Sicherheitsrat. Er beschrieb, was damals geschah. Er zeigte ein Video. Drei Kinder, 1 bis 3 Jahre. Ärzte versuchten, die kleinen Körper, einer davon liegt auf der bereits toten Großmutter, zu reanimieren. Alle 3 Kinder ersticken. Die Eltern, die Großmutter, tot. Diplomaten aus dem Saal berichten später, alle 15 UN-Botschafter des Sicherheitsrates hätten geweint damals. Gestern Abend aber weinte niemand. Der russische UN-Botschafter Tschurkin zweifelte an den Ergebnissen des UN-Berichtes, den die Russen doch selbst wollten, sagt Louis Charbonneau, der UN-Direktor von Human Rights Watch.
The Russians wanted this report. They wanted to know who did it. Now we know who did it.
Sie wollten den Bericht. Sie wollten wissen, wer die Täter waren. Jetzt wissen wir es. Aber Russland weiß trotzdem noch zu wenig. Es gebe keinen Namen der verantwortlichen Soldaten, keine Fingerabdrücke. Man brauche weitere Untersuchungen. Human Rights Watch sagt, die Welt verspiele gerade einen der seltenen Momente in der Geschichte der Syrien-Diplomatie.
This moment now is a rare moment in the history of diplomacy.
Wir haben einen offiziellen Bericht, das erste Mal, dass ein von der UN eingesetztes Gremium zweifelsfrei sagt, wer für Chemiewaffenangriffe verantwortlich ist.
Who is responsible for chemical attacks?
Mitte September läuft das Mandat für das UN-Untersuchungsteam über die Giftgasangriffe in Syrien aus. Frankreich will es um mindestens ein Jahr verlängern. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte einst, das Urteil der Geschichte über die Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates im Fall Syrien, es werde hart ausfallen. Louis Charbonneau von Human Rights Watch sagt es anders.
Sitting and waiting for 5.5 years.
Abwarten, nichts zu tun als Sicherheitsrat war falsch, war schmerzvoll anzuschauen. Wenn Sie jetzt weitere 6 Monate, ein Jahr oder 5.5 Jahre warten, dann wird das Urteil der Geschichte noch härter ausfallen.
It will be even harsher.
Soweit der Bericht aus New York. Es ist kein Geheimnis, US-Präsidentschaftskandidat Trump will entlang der mexikanischen Grenze eine Mauer errichten, um illegale Einwanderung zu bekämpfen, wie er sagt. Und nun besucht er Mexiko kurz vor seiner für heute geplanten Rede zur Einwanderungspolitik. Nicht nur die Mexikaner wundern sich drüber. Aus Washington, Rolf Bühlmann.
Es ist ein Risiko, das Donald Trump mit seiner Reise nach Mexiko eingeht. Zwar beherrscht er mit diesem überraschenden Schritt wieder einmal alle Schlagzeilen, denn dass er wenige Stunden vor seiner mit Spannung erwarteten Rede zur Einwanderungsreform ausgerechnet den mexikanischen Präsidenten treffen wird, gilt in den USA als eine echte Sensation. Dann aber wiederum ist Enrique Peña Nieto ein erklärter Gegner von Trumps Politik. Er hat ihn immer wieder wegen dessen abfälligen Bemerkungen über Mexikaner scharf kritisiert. Und Trumps Forderung, Mexiko müsse für eine geplante Mauer an der Grenze zahlen, lehnt Peña Nieto rundherum ab. Trump läuft also Gefahr, mit leeren Händen aus Mexiko zurückzukommen, was seinen Gegnern in die Hände spielen würde, die seine Forderungen von Anfang an als unrealistisch abgetan haben. Gleichzeitig aber wird Trump durch das Treffen auch aufgewertet. Immerhin trifft er sich auf Augenhöhe mit einem Staatschef. Peña Nieto hatte übrigens auch Hillary Clinton eingeladen. Aus deren Lager hieß es nun, wichtig sei, was Trump zu Wählern in Arizona, nicht in Mexiko, sage.
In Rio de Janeiro ist offenbar die Entscheidung gefallen. Brasiliens Präsidentin Rousseff ist des Amtes enthoben, heißt es. Zugeschaltet ist nun unser Korrespondent Ivo Maruschik. Die Entscheidung hat sich lange hingezogen. Gestern noch die Marathonsitzung, hitzige Debatten im Senat. Wie ist nun die Entscheidung ausgefallen und wie wurde sie begründet?
Die Entscheidung ist so ausgefallen, wie zu erwarten war. 61 der 81 Senatoren haben für die Absetzung von Dilma Rousseff gestimmt. Das heißt, die Präsidentin ist jetzt endgültig ihres Amtes enthoben, ist abgesetzt. Ja, und die Mehrheit war sogar noch deutlicher, als man eigentlich erwartet hätte. Eine Zweidrittelmehrheit war nötig gewesen, das wären 54 Stimmen gewesen. Aber mit 61 Stimmen hat sogar eine Dreiviertelmehrheit der Senatoren dafür gestimmt, Dilma Rousseff aus ihrem Amt zu entfernen.
Wie geht's nun weiter?
Weiter geht es jetzt so, dass im Moment geht es noch um Verfahrensfragen, weil noch nicht ganz klar ist, ob Dilma Rousseff damit auch ihre politische Wählbarkeit für die nächsten 8 Jahre verliert oder nicht. Diese Abstimmung läuft gerade. Und politisch geht es jetzt so weiter, dass Übergangspräsident Michel Temer, also der frühere Stellvertreter von Dilma Rousseff, automatisch in das höchste Staatsamt nachrückt. Er hat wirtschaftsliberale Reformen angekündigt und er möchte eigentlich heute noch seinen Eid ablegen und dann direkt zum G20-Gipfel nach China fliegen.
Was bedeutet der Machtwechsel für Brasilien?
Auf jeden Fall einen sehr tiefen Einschnitt. 14 Jahre hat die Arbeiterpartei jetzt in Brasilien regiert, hat Sozialreformen durchgeführt, hat aber auch tatsächlich ja einiges auf den Weg gebracht. Zuletzt ist aber die Wirtschaft in eine tiefe Krise gerutscht und das ist jetzt die große Gretchenfrage, die sich stellt, ob die neue Regierung es wirklich schafft, so wie sie verspricht, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Es gab ein paar ganz vorsichtige, positive Anzeichen, die man als Silberstreif, als Horizont hätte deuten können. Aber die letzten Zahlen, die herausgekommen sind, gestern und heute, ja, die sehen schon wieder nicht so optimistisch aus.
Unser Korrespondent Ivo Marischik zur Entscheidung in Rio de Janeiro. Seit 8 Monaten ist Spanien ohne Regierung und der bisherige Ministerpräsident Rajoy warb im Parlament nun um Vertrauen für eine Minderheitsregierung. Marc Duge.
Angela Merkel zählt normalerweise nicht zu den Vorbildern des spanischen Sozialistenchefs Pedro Sanchez. Im Gegenteil, Merkel ist mit ihrer Sparpolitik bei der Linken in Spanien schon lange unten durch. Doch in der Parlamentsdebatte heute lobte Sanchez die Kanzlerin ausnahmsweise mal für ihr Vorgehen in der CDU-Spendenaffäre. Frau Merkel bat damals um den Rücktritt von Kanzler Kohl als Parteichef der CDU, als Konsequenz aus dem Skandal um illegale Parteienfinanzierung. Es gibt etwas, Herr Rajoy, das sich politische Verantwortung nennt. Das Schlimme ist, dass keiner ihrer Abgeordneten sie dazu auffordert, politische Konsequenzen zu ziehen und zurückzutreten. Rajoy ist in den Augen von Sanchez die Verkörperung der Korruption in dessen Partei. Tatsächlich hatte auch die konservative Volkspartei einen Schatzmeister, der illegal Spenden eintrieb und versteckte. Und dann sind da noch mehrere andere Korruptionsskandale, in die Mitglieder seiner Partei verwickelt sind. Für Rajoy sind das alles Einzelfälle und kein systemisches Problem. Auch Pablo Iglesias, Chef der Linkspartei Podemos, stellte die Korruption ins Zentrum seiner Rede. Und auch bei ihm fiel immer wieder der Name Merkel. Er sieht Rajoy als Marionette des mächtigen Deutschlands. Sie sagen, das spanische Volk habe das Recht, über seine Souveränität zu entscheiden. Dabei sind Sie dafür verantwortlich, dieses Recht an Frau Merkel und die Finanzkräfte ausgeliefert zu haben. Sprechen Sie mir nicht von Souveränität, Herr Rajoy. Natürlich wird auch Podemos nicht für Rajoy stimmen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Rajoy die absolute Mehrheit zusammenbekommt, die nötig ist. Immerhin kann er mittlerweile auf die Hilfe der liberalen Ciudadanos zählen. Und auch eine Regionalpartei der Kanaren wird ihn unterstützen. Das Sperrfeuer kommt dagegen aus dem linken Block. Die Sozialisten bleiben dabei. Sie wollen mit Nein stimmen. Mariano Rajoy. Yo ya no vengo aquí hoy. Ich bin heute nicht hier, um Ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich habe schon verstanden, warum Sie mit Nein stimmen werden. Aber wir haben uns unter großen Anstrengungen auf ein Programm geeinigt, mit dem 170 Abgeordnete einverstanden sind. Alles, worum ich Sie bitte, ist, lassen Sie uns wenigstens regieren. Blockieren Sie nicht und sorgen Sie nicht dafür, dass noch ein drittes Mal gewählt werden muss. Diese Gefahr gibt es tatsächlich. Sollte Rajoy heute scheitern und auch die zweite Abstimmung am Freitag nicht gewinnen, könnten die Spanier noch ein drittes Mal zur Wahl gehen müssen. Ein drittes Mal innerhalb von einem Jahr, am 25. Dezember, dem Weihnachtstag.
Es ist das erste Länderspiel der Saison heute. Die Begegnung Deutschland-Finnland in Mönchengladbach. Für Bastian Schweinsteiger ist es das letzte Länderspiel überhaupt. Nach 12 Jahren verabschiedet sich der Kapitän aus der Fußballnationalmannschaft. Felix Manzel.
Alles ging in Kaiserslautern los. Damals am Betzenberg am 6. Juni 2004 gegen Ungarn wurde Bastian Schweinsteiger eingewechselt.
Ich kann mich genau erinnern an den Tag. Ich bin zur Halbzeit reingekommen und natürlich habe ich mich sehr gefreut. Das war ein besonderer Moment für mich.
Und viele besondere Momente sollten folgen. 12 Jahre und 120 Länderspiele später steht er nun heute vor seinem letzten für Deutschland.
Ich hatte wunderbare Jahre hier. Ich verspüre eine tiefe Dankbarkeit. Die Kameradschaft im Team, die familiäre Atmosphäre beim DFB.
Am Anfang seiner Karriere und auch noch später bei der WM 2006 stand Bastian Schweinsteiger für Schabernack, Späße und gute Laune. Er war einer von vielen Nationalspielern. Nach dem Abgang von Michael Ballack 2010 wäre er fast Kapitän geworden. Bundestrainer Joachim Löw gab die Binde aber Philipp Lahm. Und Schweini war für ihn ab sofort der
emotionale Leader.
Der Anführer ohne Binde, der Chef auf dem Platz. Aus Schweini wurde Schweinsteiger. Er war plötzlich Vorbild. Keine Flausen mehr, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit auf und neben dem Rasen.
Der hat über die Jahre hinweg sich stetig entwickelt. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich.
Seitdem war sein Stellenwert im Nationalteam enorm gewachsen. Geachtet, bewundert, seine Worte hatten Gewicht. Auch bei Philipp Lahm, den er seit seiner Jugend kennt.
Es gibt wenige Freunde im Fußball und ich würde ihn als einen Freund von mir bezeichnen.
Der Höhepunkt, das WM-Finale 2014. Schweinsteiger kämpfte 120 Minuten gegen Argentinien, Blut überströmt und wurde so zum Helden von Rio.
Was hat dieser Bastian Schweinsteiger eingesteckt? Ist sogar von Müller-Wohlfahrt schnell genäht, getackert worden und Schweinsteiger steht wieder. Ein großes Vorbild, eine Symbolfigur.
Danach fällt er Joachim Löw in die Arme. Bei beiden fließen die Tränen in Strömen. Löw und Schweinsteiger, eine ganz besonders innige Beziehung.
Er war einfach auch offen, ehrlich, authentisch.
Als Weltmeister macht ihn der Bundestrainer 2014 endlich zum Kapitän. Heute Abend gegen Finnland wird er zum letzten Mal das DFB-Team mit der Binde am Arm auf den Platz führen. Bastian Schweinsteiger, Eine Ära geht zu Ende.
Deutschland, Finnland, Anpfiff in Mönchengladbach ist 20.45 Uhr. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.